Radio Igel. Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSDBK Plus der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe PSDBK Plus zu hören. In dieser Folge mit dem Titel Impulse aus der Sir Karl Popper Schule, geöffnetes Lernen als Schlüssel zur Begabungsentwicklung, wird uns Magister Martin Windischhofer-Haldemann Einblicke in praxiserprobte Umsetzungsmöglichkeiten der Potenzialförderung geben. Martin Windischhofer-Haldemann ist Lehrer für Deutsch und Geschichte am Wiedner Gymnasium und der Sir Karl Popper Schule in Wien. Er ist Mitglied der Steuergruppe der Sir Karl Popper Schule, zuständig für die Organisation der modularen Oberstufe, Mitglied des Organisationsteams für offene Formen des Unterrichts, Fachkoordinator für Deutsch und VWA-Koordinator. Außerhalb der Schule ist er Kursleiter für das Modul Lernen, Personalisieren des Evocation Österreich Jahreskurses. Wie im Bildungskontext üblich sind wir per Du und lieber Martin, ich befinde mich in Graz im Radio Igel Studio der BHSD und heiße dich im Radiostudio der BH Wien herzlich willkommen.
Ja, auch meinerseits herzlich willkommen, freue mich hier dabei sein zu dürfen und freue mich, wenn auch wir von unserer Schule vielleicht ein paar Beiträge leisten dürfen.
Ja, wie wir bereits gehört haben, bist du, Martin Windischhofer-Haldemann, an der Sir Karl Popper Schule aktiv, einer Schule, die österreichweit und international für ihren Schwerpunkt der Begabtenförderung bekannt ist. Wie kam es dazu, dass du dich in dieser Schule und auch im Evocation-Lehrgang für Begabungs- und Begabtenförderung engagierst?
Ja, also ich habe im Jahr 2006 mein Unterrichtspraktikum am Wiedner Gymnasium gemacht. Vielleicht gleich zur Erklärung, das Wiedner Gymnasium ist gemeinsam mit der Sir Karl Popper Schule ein Teil einer gemeinsamen Schule. Das Wiedner Gymnasium und die Sir Karl Popper Schule sind öffentliche Schulen und wir haben also in der Oberstufe eine Zweiteilung. Auf der einen Seite eben die Regelschule, das Wiedner Gymnasium und den Schulversuch Sir Karl Popper Schule, der sich den Schwerpunkt der Begabungsentwicklung gesetzt hat. Dort ist es so an der Sir Karl Popper Schule, dass jährlich 48 Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden und die dann sozusagen im Schulversuch sind, der eben, wie gesagt, den Schwerpunkt der Begabungsentwicklung hat. Ich selbst bin also nach meinem Unterrichtspraktikum bald in der Popper-Schule eingestiegen und das war für mich recht spannend eigentlich, denn diese Schule gibt es seit 1998. Und es war interessant mitzuerleben, wie sich diese Schule entwickelt hat. Und es war auch dann interessant, hier an der Schule mitzugestalten. Auch interessant war für mich am Anfang, also ich habe mir zuerst am Anfang immer gedacht, naja, Begabungsförderung, das stelle ich mir schwierig vor. Das wird dann vielleicht so sein, man unterrichtet und braucht dann irgendein zusätzliches Programm, das man dann den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellt. Also irgendein maßgeschneidertes Programm, das man selber dann entwickelt. Und ich bin dann draufgekommen, dass das ein Riesenirrtum ist. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wir machen manchmal den Fehler, dass wir uns selbst viel zu stark als Ausgangspunkt der Begabungsentwicklung sehen. Naja, jedenfalls in den 2010er Jahren ist zunehmend die Idee der Personenorientierung dann an unserer Schule immer stärker geworden. Das ist entstanden durch die Überlegungen von Gabriele Weigand von der PH Karlsruhe, später dann auch Armin Hackl und Günther Schmidt, die diese Ideen dann auch mit und weiterentwickelt haben. Und da gibt es einen eigenen Verein, EVOC oder Evocation oder früher geheißen, der selbst auch Fortbildungen anbietet. Und dort darf ich jetzt auch seit einiger Zeit dabei sein. Vielleicht, wenn ich zur Schule noch kurz etwas sagen darf. Es wird also zu Beginn, also die Teilnehmerinnen, die in der Popper-Schule einsteigen wollen, da gibt's eine Testung und dort wird eben ermittelt über diese Testung, ob so etwas wie Hochbegabung vorliegt. So, und da haben wir jetzt eigentlich schon, da stehen wir eigentlich schon ein bisschen vor einem Problem, nämlich vor dem Begriff eigentlich. Sobald man da den Begriff in den Mund nimmt, tauchen sofort sehr, sehr viele Klischees auf. Die Idee, also der Begriff Hochbegabung signalisiert. Da geht es um Menschen, die irgendwie privilegiert sind oder die irgendwie besser wären, weil sie hoch, also das sagt ja der Begriff schon, begabt wären. Und das ist eben diese Krux, die wir mit diesem Begriff haben. Also sobald man diesen Begriff in den Mund nimmt, muss man ihn auch schon immer wieder richtig stellen. Worum geht es? Es geht um junge Menschen, die Förderung brauchen, weil sie vielleicht mehr als manche andere einen ganz, ganz starken Drang haben, Dinge zu entdecken, weil sie die Motivation haben, etwas zu lernen. Und wenn die jetzt in einem Regelschulsetting sind, in dem sie keine Möglichkeiten bekommen, sich zu entwickeln, dann kann es im schlimmsten Fall eben passieren, dass sie verkümmern und untergehen und frustriert vielleicht auch sogar in ihrer Schulkarriere scheitern. Und deshalb brauchen diese jungen Menschen die Unterstützung oder zumindest den Blick von Lehrpersonen darauf, dass es eben junge Leute gibt, die eben von sich aus losstürmen wollen und eben aktiv lernen wollen. Und das versucht eben diese Schule zu machen. Wir haben hier tatsächlich Klassenstufen, die segregiert sind. Das heißt, es sind also nur junge Leute, die nach diesen Tests, das sind Intelligenztests, das sind aber auch Tests, die auf Motivation und Bildungshintergrund abziehen. Das ist ein ganzes Testset. Das ist eine unabhängige Expertin, die das bei uns macht, jedes Jahr, also eine externe Expertin. Und da werden also immer 48 junge Menschen aufgenommen. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich von der Erfahrung her so, dass man merkt manchmal, also wenn die kommen, also wie gesagt, Oberstufe, 5. Klasse also am Gymnasium, ich erlebe immer wieder so ein Aufatmen. Das sind junge Leute, die das Gefühl haben, so jetzt dürfen wir endlich. Auf der anderen Seite, also wir haben hier quasi die Popperschule und ich darf vielleicht nachher auch gerne sagen, was wir dort machen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass Unterstützung alle jungen Menschen brauchen. Und dass wir alle jungen Menschen unterstützen wollen und müssen, die in ihren Interessen, in ihren Begabungen sich verwirklichen wollen. Und das schließt sich auch nicht aus. Es ist tatsächlich so, dass es gut ist, wenn wir auf der einen Seite die Leute, die es besonders brauchen, denen möglichst viel Freiraum einräumen, dass wir aber auf der anderen Seite alles tun müssen, an der Regelschule ebenfalls den jungen Menschen zu ermöglichen, dass sie ihre Interessen und ihre Begabungen verwirklichen können. Und das Gute ist an unserer Schule, wir haben eben die Regelschule gleichzeitig dabei. Und die Circle-Popper-Schule ist sozusagen bei uns an der Schule der Motor für die Schulentwicklung, aber wir haben vieles am Wiedner Gymnasium übernommen, was sich dort bewährt hat, und wir haben gesehen, das funktioniert dort fast immer genauso.
Ja, kann ich jetzt aus deinen Aussagen schließen, dass der Großteil eigentlich der Methoden, die in der Circle-Popper-Schule angewandt werden können, auch in anderen Schulen, auch in verschiedenen Schulformen, vielleicht sogar der Volksschule bis zur HTL angewandt werden können?
Sehr, sehr viele. Also zumindest, wenn es um die Grundprinzipien geht. Eigentlich, ich kann es eigentlich auf zwei Grundprinzipien herunterbrechen. Das eine ist Freiräume eröffnen und Angebote machen. Also das sind sozusagen die beiden Grundzugänge, die wir an der Schule versuchen umzusetzen. Ich darf vielleicht vorher nur etwas Grundsätzliches sagen zum Thema Personenorientierung. Als ich selbst auch noch studiert habe, war immer lange Zeit von der Individualisierung die Rede. Sehr oft wird aber Individualisierung falsch verstanden. Sehr oft meint Individualisierung sowas wie eine Art Singularisierung mit dem Ziel, Normwissen zu steigern. Sehr oft sind es funktionale Zielsetzungen, die sich hinter Individualisierung verbergen. Nehmen wir Beispiel. Ja. Also wenn ich etwa bestimmte Fragestellungen zu einem Thema habe und die dann auf verschiedene Gruppen verteile und so in Gruppen ausarbeiten lasse, dann erziele ich damit einen effizienteren Output als vorher. Das heißt, das sind Zielsetzungen sehr oft, die auf Lernerfolg ausgerichtet sind und eben auf Effizienzsteigerung. Und das ist etwas, worum es nicht gehen soll, sondern es soll darum gehen, dass man, das ist die Idee dieser Personalisierung oder Personenorientierung, dass man die Entwicklung der Person ins Zentrum stellt. Dass man versucht, Menschen dorthin zu bringen, dass sie im besten Fall die Autorenschaft über ihre eigene Bildungskarriere übernehmen, dass sie lernen, um die Welt zu gestalten, dass sie aktiv mitdenken, dass sie querdenken auch oder und nachdenken auch. Also es soll Bildung zu einem Bildungserlebnis werden und Lernen soll mit Sinn verbunden sein. Erst dann ist Lernen auch wirklich nachhaltig. Also es geht hier bei der Idee der Personenorientierung in erster Linie um einen Blickwinkel, um eine Haltung. Nicht um ein sozusagen fertiges Konzept. Und man darf sich das jetzt da nicht so vorstellen, als wäre das jetzt sozusagen unter dem Begriff jetzt völlig neu erfunden, sondern Personenorientierung lenkt eben den Blick darauf, wie Lernen im besten Fall funktionieren soll.
Ich danke dir jetzt für deine Ausführungen zur Personenorientierung und ich würde folgendes Zitat von Karl Popper von eurer Homepage kurz bringen und dich bitten, darzustellen, wie hier diese Personenorientierung in dieses Zitat integriert ist. Wenn ich an die Zukunft dachte, träumte ich davon, eines Tages eine Schule zu gründen, in der junge Menschen lernen könnten, ohne sich zu langweilen, in der sie angeregt würden, Probleme aufzuwerfen und zu diskutieren. Eine Schule, in der sie nicht gezwungen wären, unverlangte Antworten auf ungestellte Fragen zu hören, in der man nicht studierte, um Prüfungen zu bestehen, sondern um etwas zu lernen.
Popper beschreibt hier etwas Wunderschönes. Das ist genau jene Form des Lernens, um die es im besten Fall gehen sollte. Dass also junge Menschen die Autorenschaft über die eigene Lernbiografie übernehmen. Und tatsächlich versuchen wir es ein bisschen an unserer Schule. Wir müssen uns natürlich alle ein bisschen nach der Decke strecken. Wir alle kommen aus Schulen mit, die vor gesetzlichen Hintergründen, vor Lehrplänen eben agieren müssen. Und da muss man eben schauen, was man innerhalb dieser Maßgabe zustande bringt. Ja, wir haben aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es eben, also ich bleibe vielleicht beim ersten, beim Bereich Freiräume. Wir bieten für unsere Schülerinnen und Schüler einmal im Jahr eine Woche an. Das ist die Fokuswoche. Das ist eine Woche, die ist gänzlich beurteilungsfrei. Alle Schülerinnen und Schüler suchen sich für diese Woche ein eigenes Projekt. Und am Ende der Woche gibt es einen Ausstellungsbetrieb im ganzen Haus. Das heißt, die Kids überlegen sich vorher ein Projekt, eine Idee, die besprechen sie mit Lehrkräften. Das wird auch alles dokumentiert, also was die Kids alles vorhaben. Und dann sind sie eine ganze Woche mit sich und mit ihren Projekten auf sich gestellt. Und man merkt tatsächlich, das ist etwas, was die Stimmung im ganzen Haus sehr stark verändert. Und das ist auch etwas, was im Output dann etwas ist, worüber sich die Kinder sehr, sehr freuen. Das ist also jetzt tatsächlich einmal der Versuch, von Schule wegzugehen und den Kids den Freiraum zu lassen, der so weit wie möglich offen ist.
Kannst du da ein Beispiel geben? Was wäre da ein Projekt?
Also das kann alles Mögliche sein. Also wir haben Schülerinnen und Schüler gehabt, die Modelle gebaut haben. Wir haben Leute gehabt, die versucht haben, eine Sprache zu lernen, die sich mit Musikinstrumenten auseinandergesetzt haben, die programmiert haben. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Sie mussten natürlich dann immer schauen, dass sie am Ende die Möglichkeit haben, etwas zu präsentieren. Aber das geht also von bis und das darf auch etwas sein, was mit Schule eben nichts zu tun hat.
Ja, und wie siehst du das? Kann das in der Primarstufe, Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 gleichermaßen umgesetzt werden, diese Idee?
Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich bin natürlich jetzt kein Experte für die Primarstufe, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das etwas ist, was dort funktionieren kann. Warum auch nicht? Also den Kindern eine Woche zur Verfügung zu stellen, damit sie sich mit ihren eigenen Themen befassen, ist etwas, was dem Lernwillen der jungen Menschen ja sehr, sehr entspricht und sicher sehr entgegenkommt. Wir haben das auch übrigens evaluiert und festgestellt, dass also das kann man sich natürlich gut vorstellen, dass die Begeisterung darüber ziemlich groß ist. Also 88% unserer Schülerinnen sind stolz darauf, was sie in dieser Zeit geleistet haben. 96% sagen, dass ihnen diese Fokuswoche Freude bereitet hat. Ja, jetzt wird wahrscheinlich ein bisschen so der Einwand kommen, naja, das klingt so ein bisschen nach Projektwoche, das ist sozusagen abgehoben. Ja, das, Das ist es. Also es ist abgehoben vom Regelunterricht, ja. Das ist übrigens etwas, was sie nicht nur an der Popperschule machen, sondern auch im gesamten Wiedner Gymnasium. Das heißt, von der ersten Klasse bis zur siebten Klasse hinauf. Achte Klasse nicht, weil die sind anderweitig beschäftigt schon. Das ist, ja, es ist fast ein Fest eigentlich. Aber es ist eben im Kern dahinter, dass man den Kids das Gefühl gibt, du bist verantwortlich für das, was in dieser Zeit entsteht. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und es ist auch ein schönes Zeichen, dass es einmal beurteilungsfrei sein kann und Schule auch anders erlebt werden darf.
Welche Herausforderungen stellen sich denn in so einer Fokuswoche? Wie geht ihr damit um, wenn jetzt ein Schüler, eine Schülerin in dieser Woche jetzt sich dem Thema nicht sehr intensiv widmet?
Also wir haben tatsächlich bei der Fokuswoche dieses Projekt nicht oder also dieses Problem eigentlich nicht oder kaum. Ich möchte vielleicht ganz gerne dann auch noch zu unseren offenen Arbeitswochen hinüber switchen. Vielleicht mache ich das einfach gleich. Wir bieten ebenfalls für das gesamte Haus, das betrifft jetzt nicht nur die Popperschule, sondern auch die Unter- und die Oberstufe, 2 Wochen in jedem Semester an, in denen, also es ist kein Angebot, sondern das findet einfach statt, in denen in allen Klassen zur gleichen Zeit der Unterricht eben für 2 Wochen insofern aufgelöst wird, als in der Unterstufe die Kinder Arbeitspakete von ihren Lehrkräften bekommen. Das heißt also, hätte ich in 2 Wochen 4 Stunden Geschichte, bekommen sie einen Aufgabenpool, der für diese Zeit gedacht ist. Wobei es so sein soll, dass es hier Wahlaufgaben oder Wahlpflichtaufgaben gibt, also möglichst viel Wahlfreiheit. Und das kommt eben von allen Fächern gleichzeitig. Also es beginnt dann diese Woche damit, dass die Kinder viele Aufgabenpakete bekommen und sie haben dann eben die Möglichkeit, eigenständig zu entscheiden, was sie wann oder wie machen. Das heißt, die Inhalte dieser 2 Wochen, das ist jetzt anders wie die Fokuswoche, das ist sehr wohl auch beurteilungsrelevant, das ist also Teil des Unterrichts. Hier wird Unterricht nur umgestellt, es ist eine andere Unterrichtsorganisation. Dort findet Unterricht eben in Eigenregie statt. Das sind auch 2 Wochen.
Und hier Stück ist tatsächlich. Oder ja, ist das Stück, 2 ja, genau. Wochen am Stück? Pro Semester.
Es sind 2 Wochen am Stück pro Semester und die Kinder können sich also aussuchen, ob sie an einem Tag nur das Fach A oder das Fach B machen beispielsweise und sind also da völlig, völlig eigenständig. Und als wir das eingeführt haben, also das sind ja doch 4 Wochen im Schuljahr, in dem die Unterrichtsorganisation verändert wird. Da gab es schon auch Kritik oder auch die Frage, ja, was passiert eben, wenn da zu dieser Zeit jemand nichts macht? Und wir sind draufgekommen, naja, was soll eigentlich sein? Also wenn jemand tatsächlich in dieser Zeit gar keine Aufgaben machen würde, dann würde das zunächst einmal auffallen. Und das würde stärker auffallen, als das wahrscheinlich im Regelunterricht ist. Im Regelunterricht passiert sehr oft, dass dann die Leute irgendwo hinten sitzen und nicht auffallen und vielleicht aber auch nicht mitarbeiten. Das heißt, die Leute, die mal was nicht machen, das wären wahrscheinlich dieselben Leute, die sonst auch nichts tun. Hier aber ist es so, dass es dann auffällt, weil der bringt eben dann nichts. Und man hat eben dann einen sehr guten Anlass, mit dem Kind oder auch mit den Eltern über Lernmotivation zu sprechen. Gleichzeitig kann man sich aber sicher sein, es wird dem Kind nicht sehr viel passieren, denn im Prinzip geht es um die Mitarbeitsleistung von 2 Wochen in einem Semester. Wir haben Hausnummer 15, 16 Wochen in einem Semester. Wenn in 2 Wochen keine Mitarbeitsleistung vorliegt, wird das keine große Katastrophe sein. Aber es ist doch ein Zeichen dafür, dass man da hinschauen kann. Und gleichzeitig natürlich, man muss den Kindern...
Ich ganz kurz darum bitten, darzustellen, wie so ein Paket in Geschichte beispielsweise aussieht.
Das kann so aussehen, dass die Kinder entweder auf Moodle oder auch auf Papier eine ganze Menge an Angaben bekommen. Diese Angaben sind manchmal mit einem Zeithorizont versehen. Heißt also, wenn du diese Angabe machst, dann wird dir in etwa diese Zeit gut geschrieben. Und das kann es jetzt Verschiedenes sein. Das können Aufgaben sein, die im Schulbuch zu machen sind. Das könnte beispielsweise ein Video sein, das man sich auf YouTube ansieht, vielleicht mit Fragestellungen dazu. Das können Arbeitsblätter sein. Das können auch Quizzes sein, wo man dann vielleicht einen Link zur Verfügung stellt. Das kann eine kreative Aufgabe sein, auch die mit Geschichte zu tun hat. Also da kann man wirklich alle alle Ideen spielen lassen. Und man muss natürlich, das ist für uns Lehrkräfte wichtig, darauf achten, dass man Aufgaben nicht so stellt, dass sie am Ende in Massen an Korrekturen ausarten. Das war zum Beispiel, ne, ich unterrichte auch Deutsch, das kann natürlich nicht sein, dass also alle Schülerinnen und Schüler in unserem Haus gleichzeitig Massen an Texten produzieren und ich dann von 150 Schülerinnen, die ich unterrichte, viele Texte einholen muss. Das kann es natürlich nicht sein. Gerade in der Oberstufe gehen sehr oft Formate sehr gut, die mit wechselseitigem Feedback funktionieren. Also auf Moodle kann man ein Forum eröffnen, wo Produkte hochgeladen werden, wo dann gegenseitig Reviews verfasst werden, wo man sich gegenseitig Feedback gibt. Und als Lehrkraft stehe ich im Hintergrund und überschaue das. Man kann das auch über Padlet machen, wo ich auf einen Blick dann eine Übersicht habe, wer wo was beigetragen hat. Also es ist nicht die Lehrkraft, die immer entscheidend ist bei diesem Lernprozess. Und das ist auch gut für uns zu wissen. Und da klingt auch schon eines durch, weil viele Kolleginnen haben immer oder manchmal dann die Sorge, mein Gott, ich muss da so viel vorbereiten. Oder wie fürchterlich, ich müsste da so viel dann korrigieren oder hereinholen. Ich muss eben die Aufgaben so stellen, dass das Zweiteres nicht passiert. Und die Erfahrung ist dann tatsächlich, wenn ich in allen meinen Klassen 2 Wochen lang solche eigenständigen Phasen habe, dann bin ich in diesen 2 Wochen auf eine unglaubliche Art entlastet. Also ich habe dann 2 Wochen, in denen ich nur in die jeweiligen Klassen gehe und dort quasi die Aufsicht führe. Also die Lehrkräfte gehen nach wie vor in die Klassen, wo sie sonst eben auch wären, führen aber dort die Aufsicht, überschauen den Prozess, fragen bei den Kindern nach, na, wie läuft's bei dir, was machst du gerade, geht bei dir eh was weiter, dann kennt man seine Pappenheimer, die wird man vielleicht antreiben. Und dann kommt noch etwas dazu. Ich habe in dieser Zeit die Möglichkeit, dass ich mir einzelne Schülerinnen und Schülerinnen hole, von denen ich vorher schon gewusst habe, na, da gibt's eigentlich ein Gespräch. Gesprächsbedarf. Und auch diesen Gesprächsbedarf könnte ich in so einer Phase sozusagen als Zeitguthaben, als Aufgabe verwerten. Das heißt, der Unterricht kann sehr, sehr vielseitig werden und gleichzeitig kann es aber auch für Entlastung sorgen.
Ja, ihr habt ja dafür auch ganz spezielle Bezeichnungen für diese Formen des offenen Unterrichts. Wie lauten diese?
Also bei der vorhin genannten Fokuswoche handelt es sich tatsächlich um offenen Unterricht. Offener Unterricht ist es dann, wenn sowohl die methodische als auch die inhaltliche als auch die zeitliche Komponente vollständig in Schülerinnenhand liegen. Hier handelt es sich um geöffneten Unterricht. Das heißt, es gibt schon Vorgaben dabei. In der Unterstufe nennen wir es freies, selbstständiges Arbeiten und in der Oberstufe eigenverantwortliches Arbeiten. Das heißt deshalb anders, weil in der Oberstufe der Begriff der Eigenverantwortung betont wird und wir hier auch eine zunehmende Öffnung angehen. Das ist der Unterschied im Konzept. Also in der Unterstufe geht es sehr stark in Richtung Aufgabenpakete, in der Oberstufe geht es zunehmend in Richtung Öffnung. Das heißt, dort können die Kinder dann zunehmend fächerübergreifend sich selbst Schwerpunkte setzen und in den Abschlussklassen, das wird das Ziel sein, wir haben es noch nicht in die 8. Klasse hochgezogen, wird dann die Idee sein, dass sie wirklich Zeit bekommen, sich eigenständig um ihre schulischen Angelegenheiten zu kümmern. Das ist so quasi das Ziel.
Wenn eine Schule begeistert ist nun von diesem Ansatz, welchen ersten Schritt würdest du empfehlen?
Es ist gut, wenn man sich Beispiele an anderen Schulen anschaut, wo es vielleicht schon funktioniert, weil man dann immer wieder darauf verweisen kann, es funktioniert ja. Man hat immer wieder das Gefühl, dass in der Schulentwicklung an jedem Standort immer alles völlig neu entwickelt werden muss und dann gibt es aber Vorbilder und Beispiele, an denen man zeigen kann, ja, es funktioniert aber, es kann funktionieren. Und dann ist es sicherlich gut, wenn, also bei uns an der Schule gibt es einen sogenannten Qualitätszirkel, das ist ein jährliches Schulentwicklungstreffen. Direktor ist mit ca. 10 bis 15 Lehrpersonen außerhalb der Schule auf Klausur. Dort wird Schulentwicklung vorgedacht und dann bringt man das breiter in die Fachgruppen über die pädagogischen Konferenzen. Und dann probiert man auch einmal etwas aus. Man kann sagen, na gut, man schaut einmal, wie was klappt. Es muss noch nicht vollständig und fertig sein. Dann probiert man etwas aus, aber wenn man den Mut hat, das zu versuchen, dann kann man feststellen, es geht viel, viel mehr, als man eigentlich glaubt. Und ich darf zu diesen Formen noch etwas dazu sagen. Wir haben das auch evaluieren lassen bei den Kindern. Und sie wünschen sich auch, dass sie mehr solche Phasen haben und sie erleben sie auch wirklich als lehrreich. Also über 80% der Kinder sagen, dass das wirklich sehr, sehr lehrreiche Phasen sind im Vergleich zum Regelunterricht.
Würdest du da auch eventuell als Referent zur Verfügung stehen für eine Schilf oder Schülf? Dürften sich da Schulen an dich wenden?
Wenn sowas gewünscht ist, dann kann ich mir das gut vorstellen schon. Ja, freilich, schon.
Vielen
ja.
Dank. Du hast erzählt, dass an der Sir Karl Popper Schule auch Lab-Betrieb als begabungsfördernde Maßnahme stattfindet. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das gehört auch noch zu den offenen, zu den Freiräumen im Unterricht. Und das ist eine Besonderheit, die wir tatsächlich jetzt nur an der Popper Schule haben. Hier ist es so, dass wir, das betrifft jetzt die beiden Abschlussklassen. In Zukunft werden es die 6., die 7. und die 8. Klasse sein. Hier ist Unterricht etwas anders organisiert. Alle Fächer, die mehr als die 3 Stunden oder mehr haben in der Woche, geben 1 Stunde ab. Die verschwindet sozusagen aus dem Stundenplan. Dafür entsteht im Stundenplan um die Mittagszeit eine zweistündige Schiene, in der die Schüler offiziell, da steht kein Unterricht. In dieser Zeit steht ihnen ein betreutes Fachraumangebot zur Verfügung. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir haben die in der Oberstufe die Klassenräume umorganisiert. Wir haben Fachräume geschaffen. Also wir kennen aus vielen Schulen einen Biologiesaal oder einen Chemiesaal oder einen Physiksaal. Wir haben jetzt auch Säle für Englisch, für Deutsch, für Koso, für verschiedene Sprachen, für Geschichte, Geografie und so weiter. Wie haben wir diese Räume gewonnen? Dadurch, dass die Klassen Jahrgangsräume bekommen haben. Das heißt, 2 Klassen teilen sich immer einen Raum, einen Stammraum. Dort haben sie dann ihre Spinde und dafür gibt es dann Fachräume. Hat den Vorteil, dass die Fachgruppen diese Räume gestalten können, auch fachbezogen. Beispielsweise haben wir in Deutsch uns für einen Sesselkreis entschieden, weil es ein kommunikatives Fach ist. Andere arbeiten mit Tischinseln. Es gibt ein Handapparat, also die Ausstattung ist unterschiedlich. Lernpädagogisch ist es auch sinnvoll, wenn man an unterschiedlichen Orten unterschiedlich gut lernt. Und wenn die Kinder dann Unterricht haben, dann sind sie möglichst mit diesem Fachunterricht in diesem Raum. So, und jetzt darüber hinaus gibt es jetzt eben diesen Lab-Betrieb auch in diesen Räumen. Also wenn die Kinder diese Schiene haben, diese Lab-Schiene, in denen also nichts im Stundenplan steht, dann können sie in diese Fachräume gehen und dort finden sie dann Lehrkräfte in einem offenen Raum und dort können sie dann an eigenständigen Aufgaben arbeiten oder sie können auch dann mit Lehrkräften dann diskutieren oder sich besprechen, wenn sie es brauchen.
Und wenn ich morgen Mittag in so einen Lab-Raum für Deutsch hineinblicke, was werde ich dort sehen?
Also am ehesten wird man wahrscheinlich sehen, möglicherweise sieht man gar nicht viel, weil der Großteil an anderer Stelle arbeitet. Was man vielleicht sieht, ist, bei mir im Lab-Betrieb habe ich mir sozusagen mit den Schülerinnen und Schülern ausgemacht, dass sie wenn sie Bücher gelesen haben, wenn sie Theaterstücke besucht haben, mich besuchen. Und also meistens sitze ich dort mit einzelnen, also entweder mit Gruppen oder mit einzelnen Schülerinnen und Schülern und wir sprechen über Literatur. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz großartige Sache. Das heißt, diese 1 Stunde aus dem Deutschunterricht können die Kids eben mit eigenen Aufgaben oder eigenen Ideen befüllen und sehr viele widmen sich der Literatur, lesen also Bücher, gehen ins Theater, kommen dann zu mir ins Lab, wir sprechen dann darüber, diskutieren das, hinterfragen das und das ist eine wirklich hochqualitative Literaturreflexion eigentlich. Es gehen aber auch andere Sachen. Also es geht zum Beispiel, dass die Lehrkräfte sich ausmachen, wir bieten ein Programm an und zwar für alle Klassen, die es interessiert. Haben wir schon gehabt. Also dass ein Kollege sagt, zu dieser Zeit mache ich was zum Thema Beistriche. Alle Schülerinnen aus allen Klassen, die diesen Lab-Betrieb haben, können zu dieser Zeit hinkommen und was zum Thema Beistriche machen. Oder eben, ich sage, lieber Freund, wir sollten uns über deine Schularbeit unterhalten, komm zu mir ins Lab und auch diese Zeit zählt.
Welches Buch ist denn in so einem Lab, in so einer Lab-Situation kürzlich von dir mit einem Schüler oder einer Schülerin besprochen worden?
Also jetzt kürzlich ist ein Schüler da gewesen, der hat von Konrad das Herz der Finsternis gelesen. Ich kannte das nicht. Ich kannte aber die Verfilmung davon, nämlich Apocalypse Now. Da wurde die Geschichte in den Vietnamkrieg übertragen. Und mir hat seine Erzählung selbst so angeregt, dass ich mir das jetzt als Hörbuch angehört habe. Ja, und das war dann wieder ein Anlass für Gespräche. Also es ist, ja, also dieser Lab-Betrieb ist tatsächlich eine Sache, die finde ich sehr, sehr gewinnbringend ist. Und natürlich, wir haben es deshalb auch an der Popper-Schule, weil hier funktioniert es natürlich am besten dann, wenn man viele Leute hat, die mit viel Interesse dabei sind.
Was ist für dich der Unterschied zwischen entsprechendem Lab-Betrieb und einer, sag ich mal, traditionelleren Herangehensweise, Literatur im Unterricht zu besprechen?
Ich glaube, dass beides gut ist und dass sich beides ergänzt. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, was man darunter versteht. Aber ich habe natürlich das Klassensetting ansonsten. Das heißt, wir haben Klassenlektüre oder wir besprechen Literatur über Referate, aber wir sind dann in der Regel immer im Plenum. Das heißt, wir sind in der Klasse. Das heißt, ich komme zu einzelnen Schülerinnen und Schülern nicht so gut hin natürlich. Es können sich nicht alle so zu Wort melden. Und hier geht es aber, dass ich tatsächlich, also ich lerne auch die jungen Menschen besser kennen eigentlich auf diese Weise.
Du hast auch darüber gesprochen, dass ihr in eurer Schule das begabungsfördernde Konzept der modularen Oberstufe ganz speziell gestaltet. Wie läuft es bei euch ab?
Wir haben jetzt viel gesprochen über den Punkt Freiräume, geöffneter Unterricht. Das kommt jetzt von der anderen Seite. Da geht es jetzt darum, Angebote zu schaffen. Eine modulare Oberstufe oder ein Kurssystem haben viele Schulen mittlerweile. Und tatsächlich haben wir das auch bereits am Wiedner Gymnasium. In einer abgespeckten Form zwar, aber das ist eine Sache, die kann auch jede Oberstufe sehr gut umsetzen. Vor allem jetzt, weil ja jetzt mit den neuen Bestimmungen über die Schulautonomie, es tatsächlich möglich ist, dass man jahrgangsdurchmischte Gruppen erstellen kann. Das heißt, dass es dürfen Jugendliche 6., 7., 8. Klasse gemeinsam Wahlpflichtfächer besuchen. Und wir haben wir haben die modulare Oberstufe in der 6., 7. und 8. Klasse, sowohl im Wiedner Gymnasium als auch an der Popperschule. Und wir haben sie auch semestriert. In der Popperschule handelt es sich um eine echte Semestrierung, das heißt, es sind dann immer semesterweise abgeschlossene Module. Die Semestrierung hat den Vorteil, dass man ein Angebot, das zweistündig über ein ganzes Jahr laufen will, sozusagen in der Mitte halbiert und dann ein zusätzliches, also man kann aus einem langen zwei kleinere Angebote machen. Und das ist für die Kids sehr spannend und attraktiv. Wir haben es auch so gemacht, dass diese Module nicht per se die Fachzuordnung im Vordergrund steht, sondern das Thema. Das heißt, wir haben Module, die heißen Molekularküche oder Astronomie oder Märchen und Sagen oder Nationalsozialismus oder 3D-Drucker. Das heißt, die wählen also diese Themen. Das Thema dauert immer ein Semester und das ist etwas, was bei den Kids sehr, sehr beliebt ist. In der Popperschule haben wir es tatsächlich sehr weitgehend. Das ist immer noch eigentlich Schulversuchsmaterie. Das ist etwas, was an der Regelschule so nicht umsetzbar wäre, momentan noch. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Hier ist es so, dass alle Fächer in Module aufgeteilt sind. Da haben wir circa in etwa 40% Kernmodule. Das sind also die Schularbeitsfächer, die Fächer, die man für die Matura braucht und ein paar andere. Dann gibt es die Basismodule. Das sind Module aus im Prinzip drei Bereichen: Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Kunst. Da können Sie also rangieren. Und dann gibt es noch den Bereich der Wahlmodule, die also völlig freigestaltet werden können. Und das ist tatsächlich etwas, was für die Kinder sehr, sehr attraktiv ist.
Kannst du noch einmal den Unterschied zwischen Kern- und Basismodulen darstellen?
Also die Kernmodule sind jene, die Sie jedenfalls buchen müssen oder wo Sie hineingebucht werden. Also es ist an einem Gymnasium natürlich nicht möglich, Schularbeitsfächer abzuwählen oder Fächer abzuwählen, die man dann für die Matura brauchen würde. Das ginge nicht. Also das heißt, wir haben da die Schularbeitsfächer drin, es ist auch Sport drinnen, es ist auch Religion oder Ethik drinnen und einzelne andere Fächer noch, wie Philosophie beispielsweise. Und bei den Basismodulen sind es eben die drei genannten Bereiche. Und innerhalb eines Bereiches, also bei den Naturwissenschaften, habe ich dann eben Möglichkeiten zu rangieren. Das heißt, ich kann also weniger Physik nehmen und dafür mehr Chemie. Ich kann also innerhalb dessen, was also angeboten wird, mehr oder weniger nehmen. Und bei den Wahlmodulen bin ich also tatsächlich völlig, völlig frei.
Inwieweit ist es dann wesentlich, hier gut zu wählen im Hinblick auf die Matura?
Naja, man muss natürlich sein Curriculum im Blick behalten, damit einem dann nicht etwas fehlt. Natürlich braucht es an der Schule jemand, der da ein bisschen mitschaut. Wir haben auch Tools, mit denen wir die Kids da unterstützen. Und wir haben bis jetzt eigentlich keine wirklich relevanten Probleme gehabt, Gott sei Dank. Es ist so wirklich spannend, wenn man Unterricht so organisiert, dass er nicht mehr per se gemacht werden muss, sondern wenn es Wahlfreiheit gibt. Mittlerweile machen wir diese Modulwahl online. Früher haben wir es mit so Listen gemacht im Festsaal und ich war bei diesen Wahlen immer dabei und das war immer spannend zu sehen. Wir haben immer diese Listen aufgelegt im Festsaal für jedes Modul. Man konnte sich hineinschreiben, wenn die Liste voll war, dann konnte man da nicht mehr hinein. Und immer wenn die Klassen gekommen sind, wenn man die Tür aufgemacht hat, sind die hineingestürmt und haben dann ganz begeistert ihre Namen auf so eine Liste gesetzt. Und man selbst ist dann daneben gestanden und hat sich gedacht, schau, so kann Schule auch sein. Also nicht eine Sache, die man absitzen muss, sondern nein, da gibt es ein Angebot, da will ich unbedingt hinein. Und wir haben mittlerweile das große Problem, dass wir eher immer schauen müssen, dass wir den Leuten auf die Schliche kommen, die sich mehr nehmen, als sie eigentlich dürften. Also die würden sich ja wie beim Buffet eigentlich möglichst viel aufladen. Und das ist wirklich das ist das Problem. Also wir haben oft das Problem, dass Leute viel zu viel machen wollen eigentlich. Ein bisschen kann man es eh tolerieren, aber zu viel geht natürlich auch nicht. Und das ist etwas, muss ich sagen, das ist auch in der Schulentwicklung etwas, was völlig unhinterfragt ist mittlerweile. Sie sind alle völlig überzeugt von diesem System.
Und denkst du, dass jetzt diese große Begeisterung spezifisch ist für die Sir Karl Popper Schule? Oder denkst du, dass wenn man dieses Angebot setzen würde an jedweder Schule, das auch entsprechend laufen könnte?
Also die modulare Oberstufe ist wieder ein Punkt, von dem ich glaube, dass er an der Regelschule sehr gut angenommen werden würde, wäre es möglich eben. Wir haben am Wiedner Gymnasium im Rahmen des Möglichen im Bereich der Wahlmodule sehr viel übertragen. Also dort haben wir es auch. Und dort sehen wir es ja auch. Wir haben auch am Wiedner Gymnasium haben wir es in einem abgespeckten Variante, aber auch die Evaluation sagt uns das dort. Sie sagen dort, am Wiedner Gymnasium sagen sie uns, sie erleben ihre Lehrerinnen und Lehrer von ganz neuer Seite. Sie sagen, dass im Vergleich zum Regelunterricht, dass sie 63%, ich hab's da gerade offen, 63% sagen, dass sie bessere Leistungen bringen. Und das ist für uns auch sehr interessant, wenn man sie fragt, dann bestätigen sie auch, dass die modulare Oberstufe ihren Interessen und Begabungen entgegenkommt. Und das sagen nicht wenige, das sind 84%. Und das ist natürlich, wenn wir uns als Schule vornehmen, dass wir Begabungsentwicklung und Interessensgestaltung sozusagen als Ziel haben und die Kinder bestätigen uns das, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber das ist eine Sache, die ist ja sogar unter den Lehrkräften völlig unumstritten. Es ist ja das Tolle als Lehrkraft, ich kann in einem Wahlmodul meine Steckenpferde reiten, ich kann mir sozusagen ein Thema suchen, das zur Wahl stellen. Und wenn es genommen wird, dann treffe ich dort in diesem Kurs junge Leute, die sich genau für dieses Thema interessieren. Ja, natürlich gibt es einige technische Dinge, die man mit überlegen muss, also wann findet es statt und so weiter und so weiter.
Ja, lieber Martin, an eurem Schulstandort, der Sir Karl Popper Schule und dem Wiedner Gymnasium, sind zahlreiche Visionen, wie du gerade erzählt hast, bereits Realität geworden. Die Schüler und Schülerinnen berichten in den Evaluationen, dass sie begeistert lernen und auch wirklich gut lernen und viel lernen. Welche Vision hast du denn für unser Bildungssystem in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung nun noch?
Ja, ich muss abschließend sagen, wir sind eine Schule, in der sehr viel entwickelt wird, in der sehr viel passiert. Wir sind auch, glaube ich, nicht am Ziel. Also so wird man sicher nicht darstellen wollen. Wir sind auch unterwegs und das müssen wir als Schule auch immer bleiben. Ich glaube, Schule muss immer ein Ort sein, an dem weiterentwickelt wird und der vielleicht ein Ziel vor Augen haben kann, aber sozusagen dieses Ziel, also ja, vielleicht kann es eben Personenorientierung sein, aber dieses Ziel ist sozusagen als Leitstern oder als Leitlinie, weist einen quasi den Weg. Wir können aber nie sagen, und das trauen wir uns auch niemals, wir sind dort, wir haben also ein wunderbares, perfektes System, aber wir haben vielleicht manches auf den Weg gebracht, was schon gut funktioniert. Naja, wenn man so nach einer Vision fragt, natürlich in einem österreichischen Schulwesen muss man mit Visionen quasi irgendwo auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Man muss sich eben ein bisschen immer nach der Decke strecken, aber tatsächlich sieht man auch, dass jetzt mittlerweile auch erkannt wird, dass es wichtig ist, den Schulen mehr Autonomie zu geben. Und das, was jetzt passiert ist, schon im Rahmen der Schulautonomie, lässt auch tatsächlich viel mehr schon zu. Und das ist etwas, was man sehen muss. Also ich glaube, dass Schulen, die nächsten Schritte gehen wollen, tatsächlich schauen müssen, welche Möglichkeiten haben sie. Und dann ist für uns immer die Frage, warum tun wir das, was wir eigentlich tun? Und da müssen wir die jungen Menschen sehen, die das Ziel haben, sich zu entwickeln. Ob das jetzt Menschen sind, bei denen wir nur von Interessen sprechen können oder von Begabung, von Hochbegabung, ist in dem Sinn gleichgültig. Aber es geht darum, dass wir versuchen, junge Menschen zu motivieren, ihre eigene Idee im besten Fall auf den Weg zu bringen oder ihre Interessen in der Bildung verwirklicht zu sehen, weil dann Bildung wirklich nachhaltig sein kann.
Lieber Martin Windischhofer-Haldemann, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für die spannenden Einblicke in die Praxis der Sir Karl Popper Schule und des Wiedner Gymnasiums.
Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verabschieden uns hiermit von Ihnen und ich, Katharina Heißenberger-Leohofer, hoffe sehr, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Folge von BASD Begabt.
Radio Igel.
Radio Igel. Das Campusradio an der PH Steiermark.